Es ist Sonntag, der 10. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim.
Er war lange Chefredakteur des SWR, er war viele Jahre ARD-Hörfunkkorrespondent in Washington und sein aktuelles Buch heißt Die zerrissenen Staaten von Amerika. Herzlich willkommen, Arthur Landwehr.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Arthur, die USA haben dich dein ganzes Berufsleben begleitet. Mit welchen Gefühlen guckst du auf dieses Land im März des Jahres 2024?
Naja, das Land hat sich verändert gegenüber der Zeit, in der ich es kennengelernt habe. Aber gleichzeitig schaue ich auf das Land weiterhin mit ganz viel Sympathie. Manchmal mit ein bisschen kritischer Sympathie. Aber ich mag das Land, ich mag die Menschen, ich mag die Atmosphäre dort, die Mentalität. Und bei dem einen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Und jetzt schaue ich mit großer Spannung auf das, was da passiert, welche Richtung das Land nehmen wird.
Wir hatten ja in dieser Woche Super Tuesday mit den auch von dir erwarteten Ergebnissen.
Ja, also das war eigentlich jetzt seit Wochen absehbar, dass sowohl Joe Biden bei den Demokraten mit großem Abstand die hier gewinnen würde in den einzelnen Bundesstaaten, aber vor allen Dingen, dass dieser Zweikampf zwischen Donald Trump und Nikki Haley in etwa so ausgehen würde, wie es jetzt ausgegangen ist. Riesiger Abstand für Donald Trump und damit eigentlich auch völlig klar, dass er der Kandidat werden wird, es sei denn, es passiert irgendetwas ganz Dramatisches.
Es kommt also letztlich zum Kampf der alten weißen Männer, Joe Biden gegen Donald Trump. Welche Themen werden in den nächsten Wochen und Monaten auf der Agenda stehen?
Das große Thema, das im Augenblick die USA umtreibt, ist, warum es diese beiden sind, warum wieder zwei Männer des 20. Jahrhunderts hier gegeneinander antreten mit den Fragen und den Themen des 20. Jahrhunderts. Aber die ganz oben stehen, wenn man mal die Umfragen nimmt, ganz oben ist immer noch Inflation und die wirtschaftliche Entwicklung. Die Menschen leiden weiter unter dem, was in den vergangenen Jahren passiert ist, dass Dinge so viel teurer geworden sind, dass das Leben so viel teurer geworden ist. Und das andere Thema ist Einwanderung. Das ist im Moment auf Platz 2 in dieser Liste. Andere, mit denen man gerechnet hat, beispielsweise Abtreibung oder Ähnliches, sind ganz weit nach unten gerutscht.
Also nehmen wir die ersten beiden Themen, die du genannt hast, die wirtschaftliche Situation plus das Migrationsproblem. Wem der beiden Kandidaten spielt das in die Hände?
Im Augenblick, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, eigenartigerweise Donald Trump. Denn ganz objektiv und mal zurückgetreten mit ein bisschen Abstand, die wirtschaftliche Entwicklung der USA ist glänzend. Sie ist sehr viel besser als bei uns. Es gibt Wirtschaftswachstum, die Inflationsrate ist zurückgegangen, hat wieder fast Normalität erreicht. Die Zinsen sinken zwar noch nicht, aber man rechnet damit, dass auch das wieder so sein wird. Also, Jobs sind wunderbar, Arbeitslosigkeit minimal, man könnte eigentlich nicht klagen. Aber gefühlt ist das für viele Menschen was ganz anderes. Weißt du, es war für viele so, und in einer Zeit, in der Donald Trump Präsident war, kostete beispielsweise ein Stück Fleisch im Supermarkt $7. Und dasselbe Stück Fleisch kostet jetzt unter dem Präsidenten Joe Biden $10. Und das ist gefühlte Inflation. Und das gilt für all die Dinge des täglichen Lebens bis hin zur Miete und vor allen Dingen Benzin, was in den USA der Brotpreis ist. Auch da sind die Preise in der letzten Zeit wieder gesunken. Aber für viele Menschen eben immer noch der Ärger, dass alles so viel teurer geworden ist. Und das lasten eben viele Joe Biden an.
Welchen Stellenwert für diesen Wahlkampf und damit natürlich auch letztlich für die Wahl haben die beiden Kriege, also der eine Krieg im Nahen Osten und der andere in Osteuropa?
Ja, der in Osteuropa, fangen wir damit mal an, in der Ukraine, der hat eine ganz große Bedeutung bekommen in der Diskussion im Kongress und in der politischen Auseinandersetzung, nämlich die Frage, wie viel Geld wollen die USA weiterhin geben und vor allen Dingen wird der Kongress dieses Geld vor allem freigeben. Und das ist so zu einem Erpressungsmoment geworden. Der rechte Flügel der Republikaner im Repräsentantenhaus blockiert eine Einigung, auch eine Einigung, die Partei Freunde oder Parteikollegen, wenn man so will, mit den Demokraten in einem Kompromiss vereinbaren wollten. Auch das wird blockiert, sodass da derzeit gar nichts passiert. Aber im Bewusstsein der Amerikaner, im Bewusstsein der breiten Bevölkerung ist dieser Ukraine-Krieg ein ganzes Stück zurückgegangen. Es ist halt weit weg.
Was ist mit dem anderen Krieg? Was ist mit Gaza? Was ist mit dem Terror der Hamas? Was ist mit dieser doch sehr heftigen israelischen Reaktion darauf? Ich vermute, dass dieses Thema in den USA auch deshalb sehr viel emotionaler behandelt wird, weil es halt Menschen in den USA gibt, die entweder einen jüdischen Background haben oder einen palästinensischen.
Ganz genau. Das macht diesen Krieg sehr viel näher und sehr viel unmittelbarer. Und Joe Biden hat es jetzt im Vorwahlkampf vor gut einer Woche unmittelbar zu spüren bekommen, denn da gab es eine Vorwahl in Michigan und dort haben ganz bewusst die arabischstämmigen Wähler, die alle zur Demokratischen Partei gehören oder als Demokraten eingetragen sind und bei den Vorwahlen teilnehmen konnten, auf Unentschieden gedrückt bei der Wahl und damit zwar keine Niederlage ausgelöst für Joe Biden, aber doch deutlich gemacht, sie sind nicht unbedingt verlässlich. Sie sind nicht diejenigen, auf die er auf Gedeih und Verderb bauen kann, sondern er muss ihre Stimme erst wieder gewinnen und dazu gehört eine stärkere Unterstützung der Palästinenser oder umgekehrt weniger Unterstützung für Israel. Und das bringt ihn doch ganz schön in ein Dilemma, denn auf der anderen Seite hat er natürlich auch die starke jüdische Bevölkerung in den USA, die hier ebenfalls politische Ansprüche stellt. Und dazu kommt die lange strategische Verbundenheit mit Israel, die man auch nicht einfach so aufgeben kann. Also eine wirklich schwierige politische Situation für Joe Biden.
Auf der anderen Seite, wenn du diese jüdische Fraktion innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ansprichst, ist da eigentlich die Unterstützung für das israelische Vorgehen und damit für letztlich die gnadenlose Haltung des Ministerpräsidenten Netanyahu so eindeutig?
Nicht eindeutig. Also es gibt auch innerhalb der jüdischen Gemeinden hier differenziertere Haltungen dazu. Es gibt einige, und das sind nicht wenige, die darauf drängen, dass man damit mit weniger Kraft und mit weniger Macht vorangeht, als Netanyahu das derzeit tut. Nicht so gnadenlos, wie du es formuliert hast. Aber der größte Teil steht eben doch zu Israel und zu dem Selbstverteidigungsrecht des Landes und auch zu der Auffassung, dass die Hamas, mit der man ja nun schon seit Jahrzehnten die immer wieder im Kampf liegt, dass die Hamas in der jetzigen Form einfach vernichtet werden muss.
Die zerrissenen Staaten von Amerika, so hast du dein Buch genannt. Warum?
Ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen bei Truth Social, diesem sozialen Netzwerk, das auch Donald Trump gehört, ein Bild gefunden, das das wirklich ganz gut repräsentiert. Da steht nämlich Donald Trump auf der einen Seite und Joe Biden auf der anderen Seite und darüber steht, es geht nicht darum, den richtigen Präsidenten zu wählen, sondern das richtige Amerika. Und was darin deutlich wird, ist, dass in den Köpfen der Menschen eben nicht nur die eine Partei oder die andere ist, sondern sie stehen für unterschiedliche Formen von Amerika. Ein eher ländliches, das im Kernland, die Menschen, die sagen, wir sind die wahren Amerikaner, die Patrioten, auf deren Arbeit oder wir repräsentieren eigentlich die Geschichte dieses Landes. Und dann hat man die eher urbanen Milieus in den großen Städten entlang der Küsten, in denen über so etwas wie eine neue amerikanische Gesellschaft nachgedacht wird. Da geht es um Themen wie Diversität, da geht es um Identitätspolitik und all diese Dinge. Und was man deutlich sieht, ist, dass die Demokraten sich sehr viel stärker als früher auf die Themen der Städte und des Urbanen konzentrieren und damit die arbeitende Mittelschicht auf dem Land verloren hat und die Republikaner auf der anderen Seite genau an der Stelle die Repräsentanten dieses eher traditionell denkenden Teils der Bevölkerung einsammeln und die sehr, sehr gut erreichen. Also ein traditionelles Amerika gegen ein vermeintlich fortschrittliches oder die anderen würden sagen, linkes, wokes Amerika.
was unsere Wahrnehmung in Deutschland angeht, natürlich auch medial beeinflusst. Wir haben fast nur die Ostküste, die Westküste gesehen. Dieses woke Amerika und das traditionelle Amerika, so wie du es genannt hast, hat in unserer Wahrnehmung keine besonders große Rolle gespielt.
Das war so. Und das gilt nicht nur für uns, sondern das gilt auch für die Medien in den Vereinigten Staaten, die ja zum Beispiel 2016 wahnsinnig davon überrascht wurden, dass ein Mann wie Donald Trump Präsident werden konnte. Und eine der wichtigsten Ursachen dafür war, dass sie nicht hingehört haben, was die Menschen in der Mitte des Landes sagen, was die arbeitende Mittelschicht sagt, die man so eben nicht wahrgenommen hat. Und das hat sich ein bisschen geändert. Man ist da ein bisschen sensibler geworden. Aber insgesamt schaut man eben doch noch auf das, was in den Städten passiert, weil dort ist die Politik, dort leben die Politiker, dort ist die Wirtschaft angesiedelt und vor allen Dingen sind auch die großen Medienkonzerne angesiedelt. Das alles führt mit dazu. Und ich habe, als ich dieses Buch geschrieben habe über die zerrissenen Staaten von Amerika, habe ich mir die Frage gestellt, 74 Millionen Menschen haben Donald Trump gewählt. Aha. Da kann man jetzt nicht einfach hingehen und sagen, die sind alle verrückt. Sondern dann muss man die Frage stellen, was hat sie dazu gebracht? Barack Obama hat mal den Satz gesagt, Donald Trump ist nicht die Ursache unserer Probleme, sondern das Symptom. Und wenn man das ernst nimmt, dann muss man danach fragen, wer sind diese Menschen und warum ist ein Mann wie Donald Trump so attraktiv für sie? Und da kommt man eben dahin, dass sie sich von der etablierten Politik, wie sie es nennen, und manche sagen auch von den Eliten, nicht mehr repräsentiert fühlen. Ja. In Washington, in ihren Landeshauptstädten. Und muss dann jemand kommen wie Donald Trump, der ihnen wieder sagt, dass sie die eigentlichen wahren Amerikaner sind, die für dieses Land stehen.
Aber Arthur, für uns oder für viele von uns ist dieser Donald Trump eine in jeder Beziehung peinliche Figur. Er ist sexistisch, übergriffig, ordinär, großkotzig und ungebildet. Warum haben ihn 74 Millionen Menschen in den USA, wissend, dass er genau so ist, gewählt?
Ich war häufig bei Donald Trump-Veranstaltungen, wenn dann ein paar tausend Leute kommen, und habe mit vielen von denen gesprochen, die da hingehen. Und es ist so, die sagen dir mit Tränen in den Augen, das ist der Mann, der uns noch nie belogen hat. Das mag zwar überraschend klingen bei jemandem, bei dem die Washington Post sagt, sie habe 30.000 Lügen gezählt in den ersten 4 Jahren seiner Amtszeit. Aber die Menschen sagen, er hat im Wahlkampf etwas versprochen und es hinterher gehalten. Er hat gesagt, er baut eine Mauer zu Mexiko und dann hat er damit begonnen. Er hat gesagt, dass er China hart rannehmen wird und dann hat er damit begonnen. Er hat gesagt, dass er die NATO-Partner unter Druck setzen wird und dann hat er das getan. Und das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass diese Menschen, die dorthin gehen und die von ihm so fasziniert sind, sagen, wir werden die ganze Zeit verunglimpft von denen in den Städten, von denen, die von sich behaupten, dass sie die moralische Wahrheit haben. Sie nennen uns Hillbillies, sie nennen uns Hinterwäldler, sie nennen uns Rassisten, nur deshalb, weil wir beispielsweise darauf bestehen, dass eine Familie aus Mann und Frau und Kindern besteht, dass ein Mann ist und eine Frau. Und wenn wir das nicht akzeptieren, dass sie das anders sehen, dann nennen sie uns eben Rassisten. Und Donald Trump ist der Einzige, der uns da schützt.
Wobei das, was du gerade gesagt hast, ein Stück weit ja auch für die Kultur und die interkulturellen Auseinandersetzungen der Bundesrepublik Deutschland
absolut bedeutet, ne? Absolut. Und du wirst die gleichen Fragen und auch die gleichen Gefühle und die gleichen Muster finden, einmal quer durch Europa.
Zwei Anmerkungen noch zu Donald Trump. Er hat früh die Deutschen gewarnt vor Nord Stream 2. Da hat ihm die Geschichte möglicherweise auch recht gegeben. Und zweiter Punkt, für ihn war der Iran ein Schurkenstaat. Und wenn man sich die iranischen Verbindungen und Verwicklungen beispielsweise in den Nahen Osten Richtung Israel, wenn wir uns Hamas und Hisbollah angucken, dann hat er auch mit diesem Punkt so ganz Unrecht nicht.
Es gibt noch mehr Punkte, auf die heute seine Anhänger verweisen und er auch. Dazu gehört beispielsweise das Thema Einwanderung. Er hat immer davor gewarnt, dass wenn man eine liberalere Einwanderungspolitik macht, so wie Joe Biden sie ja propagiert hat, dass das dazu führen wird, dass die Zahl der Einwanderer immer weiter steigt. Er überhöht das dann und sagt, es werden nur Kriminelle kommen und sie werden das Land mit Drogen und Kriminalität überfluten, wie er das dann nennt. Aber das Faktum ist nun mal, dass derzeit so viele Menschen illegal in die USA einwandern wie noch nie zuvor. Im vergangenen Dezember war der Höhepunkt mit mehr als 250.000 in einem Monat. Und jetzt hat Joe Biden damit begonnen, die Mauer weiterzubauen. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen. Und da kommen nicht nur seine Anhänger, sondern auch sein Wahlkampfteam, die genau auf diese Dinge bauen und sagen, wir hatten recht und ihr habt es nicht hören wollen. Und ihr habt immer so eine Vorstellung der Welt, wie ihr sie euch malt. Und ihr verschließt die Augen vor der Realität. Und es muss ein Donald Trump kommen, der sie euch wieder öffnet.
Das klingt zusammengefasst so, als sei eigentlich dieser Kampf und diese Geschichte im Hinblick auf den 5. November schon entschieden.
Nein, das ist es nicht. Also da ist noch eine lange Zeit, das sind noch mehrere Monate und mehrere Tage sind in den USA eine lange Zeit, wenn es um Wahlkampf geht. Also derzeit ist es so, dass Donald Trump in den Umfragen leicht führt. Nach den letzten sind es ungefähr 5 Prozentpunkte landesweit. Aber was dramatischer ist für die Demokraten ist, er führt in mindestens 5 der 7 sogenannten Swing States, bei denen man nie vorher genau weiß, in welche Richtung es geht und die ganz entscheidend sind für den Ausgang der Wahl. Also das spricht derzeit ein bisschen tatsächlich für Donald Trump. In der Vergangenheit war es aber so, dass Donald Trump selbst der beste Mobilisator für Joe Biden war. Und auch 2020 war es so, dass sehr, sehr viele zur Wahl gegangen sind, nicht weil sie Joe Biden wollten, sondern weil sie Donald Trump verhindern wollten. Und das ist etwas, worauf die Demokraten derzeit bauen. Aber ihnen fehlt auf der anderen Seite so das richtige Thema. Es fehlt irgendetwas, was die Menschen begeistert über die Ablehnung von Donald Trump hinaus. Und das ist tatsächlich für die Demokraten ein Problem. Aber entschieden ist diese Wahl tatsächlich nicht.
Es gibt noch ein gewaltiges Problem für die Demokraten. Das ist ganz offenkundig der körperliche und der geistige Zustand von Joe Biden. Also ein amerikanischer Präsident, der Merkel und Kohl miteinander verwechselt, der Macron und Mitterrand miteinander verwechselt und diesen Mitterrand dann auch noch in Deutschland ansiedelt. Ein bisschen viel.
Das ist viel. Und selbst 70% der Demokraten wollen nicht, dass Joe Biden nochmal antritt. Sie schätzen ja durchaus das, was er geleistet hat. Und er ist in diesen letzten 3 Jahren ganz objektiv, wenn man drauf schaut, ein Präsident mit vielen Erfolgen. Aber er ist nicht mehr derjenige, der die Politik der Demokraten oder aber auch die Politik der USA repräsentieren kann. Er kann sie nicht mehr kommunizieren. Alle, die mit ihm im Hintergrund zu tun haben, was man so hört, sagen, der ist immer noch messerscharf im Kopf. Der ist immer noch einer der besten Verhandler und Strippenzieher, die man sich denken kann. Aber in der Öffentlichkeit wirkt das eben nicht mehr so, kommt er so nicht mehr rüber. Und da ist eben immer die Frage, will man das Land in die Hände von jemandem geben, bei dem man eben nicht weiß, wie lange das noch so sein wird, ob er das noch kann. Und damit spielen natürlich auch die Republikaner. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen, dass sie sagen, ja, wie viel Fehler wird er machen? Und vielleicht macht er irgendwann mal einen Fehler, der unser ganzes Land in den Abgrund stürzt. Aber der andere Punkt ist, sie werden sagen, ihr dürft nicht auf Joe Biden schauen. Ihr müsst dann auf die Vizepräsidentin schauen, auf Kamala Harris. Das wird dann die Frau sein, die Präsidentin wird. Und wollt ihr die wirklich haben? Und die Umfragewerte von Kamala Harris sind noch schlechter als die von Joe Biden.
Warum hat diese Kamala Harris eigentlich in den Jahren ihrer Vizepräsidentschaft es nicht geschafft, sowas wie eine eigene politische Erzählung den Amerikanern anzubieten? Warum hat sie kein Profil neben diesem alten Joe Biden gewinnen können?
Das gehört zu den ganz großen Enttäuschungen vieler Demokraten in den USA. Also gleich bei mir um die Ecke gibt es ein Restaurant, die sind ganz große Kamala Harris-Fans und die hängen sogar an Weihnachten nur Kamala Harris-Kugeln an den großen Weihnachtsbaum. Also so viel ist da. Aber die sind eben auch enttäuscht, weil man nichts von ihr gesehen hat. Es gibt dafür mehrere Thesen. Eine heißt, sie war einfach überfordert. Das ist war eine Nummer zu groß. Obwohl sie eine gute Justizministerin in Kalifornien war, eine erfolgreiche Senatorin. Es gibt eine andere These und die heißt, das hat sehr viel zu tun mit Joe Biden. Niemand im Umfeld von Joe Biden wird groß. Joe Biden hat ein sehr gutes Kabinett mit wirklich sehr, sehr guten Ministerinnen und Ministern, von denen man nichts sieht oder hört, außer von Anthony Blinken, dem Außenminister, oder Lloyd Austin, dem Verteidigungsminister. Er lässt einfach niemanden neben sich groß werden und das gilt auch für Kamala Harris. Und darüber hinaus hat sie eben als Vizepräsidentin von ihm einen Job bekommen, der praktisch ins Unmögliche ging, nämlich sie sollte ein liberaleres Einwanderungsgesetz machen oder Einwanderungspolitik und gleichzeitig dafür sorgen, dass weniger Leute kommen. Ja. Da kann man nicht erfolgreich sein, aber sie hat auch Fehler gemacht. Beispielsweise bei diesem Thema, es hat, glaube ich, ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert, bis sie das erste Mal an die Grenze gefahren ist, um mal mit Grenzschützern zu arbeiten und zu reden und sich mit deren Sorgen auseinanderzusetzen. Aber sowas gehört zur Politik. Wenn man erfolgreiche Politik machen will, muss man sie auch kommunizieren und das tut sie nicht. Ja. Und das in dem Punkt ist sie schlecht und jetzt weitgehend verbrannt.
Wenn es denn Zweifel an den geistigen Fähigkeiten von Joe Biden gibt, dann gilt das ja aber auch für einen gewissen Donald Trump, der mehrfach öffentlich Biden und Obama miteinander verwechselt hat, der Viktor Orban zum türkischen Staatspräsidenten gemacht hat und der obendrein, das müsste ja möglicherweise in den kommenden Monaten auch noch eine Rolle spielen, juristisch ganz viele Schlagzeilen gemacht hat und juristische Probleme hat, die ja längst nicht ausgestanden sind für ihn.
Ja, also fangen wir mit dem ersten an, was seine Gesundheit angeht. Ja, der macht genauso Fehler und verwechselt Leute. Und das wird dann so ein bisschen weggewischt, so im Sinne von, schaut mal, was der Mann gerade alles macht und wie viel der unterwegs ist. Da gehen mal zwei Begriffe durcheinander. Bei wem passiert das eigentlich nicht? Aber das Entscheidende ist, dass er unglaublich agil wirkt. Der ist ja gar nicht so viel jünger als Joe Biden. Aber,
4 Jahre.
Ja, aber der hat eine ganz andere Statur. Der ist, wenn der auf die Bühne kommt oder wenn der irgendwo auftritt, dann füllt der den Raum. Der bringt Charisma mit, der bringt Kraft mit und das vermittelt er. Und damit überspielt man eben andere Dinge. Der andere Punkt sind die großen Prozesse. 4 Strafverfahren, 91 Anklagepunkte insgesamt. Und das schadet ihm derzeit bei den Beliebtheitswerten überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also 2022, nach den Zwischenwahlen, da hatte er ja die Finger überall im Spiel und die Republikaner haben sehr viel verloren, da war er politisch schon fast tot. Und dann kamen diese Anklagen, die Prozesse gegen ihn und die Anhänger schlossen sich wie eine Wagenburg um ihn und unterstützten ihn wieder und seitdem gehen die Zustimmungswerte für ihn nach oben und seine Anhänger sind so treu, wie sie es früher waren. Das Ganze ist natürlich für ihn ein Problem, vor allen Dingen eines, das ihn zeitlich sehr stark beschäftigen wird. Es wird ihm wahrscheinlich gelingen, die Prozesse rauszuzögern, aber die Gefahr, dass er irgendwann, entweder noch im Laufe des Wahlkampfes oder dann möglicherweise als Präsident oder auch als Verlierer dieser Wahl, ein verurteilter Verbrecher sein wird und möglicherweise ins Gefängnis muss, mit dieser Gefahr lebt er. Und das belastet ihn, das belastet den Wahlkampf. Und was man nicht weiß, ist, wie seine Anhänger oder aber auch die moderaten Republikaner reagieren werden, wenn er tatsächlich verurteilt sein sollte und das vor der eigentlichen Wahl passiert.
Ja. Wenn wir auf dich und auch auf dein journalistisches Leben gucken, die SWR-Vita, freie Mitarbeit, Volontariat, Redakteur in Baden-Baden, dann Unternehmenssprecher und dann Ende der 90er Jahre nach der Fusion für den neu gegründeten Südwestrundfunk der erste Korrespondenten-Turn in den USA, korrekt?
So ist es korrekt. Das war mein Leben.
Mit einem dramatischen Höhepunkt am 11. September des Jahres 2001, wobei in deinem speziellen Fall alles Pech zusammenkam. Du warst wie viele tausend Kilometer von New York und Washington entfernt?
Ich glaube 3000 etwa. Also ich war in Montana, in einem kleinen Ort namens Lewistown, weit entfernt. Das ist wahr und gleichzeitig hatte es auch was Glückliches. Zum einen war es für lange Zeit so, dass es weder Telefon noch Handy noch irgendeine Kommunikationsmöglichkeit in Washington und New York gab. Das war einfach abgeschaltet worden aus Sicherheitsgründen. Und damit war ich für einige Zeit der einzige Reporter in den USA, der erreichbar war. Und habe dann von Montana aus, die Informationen, die man hatte, waren ja ähnlich. Die waren über die Nachrichtenkanäle und habe dann von Montana aus berichtet. Das war das eine. Aber vor allen Dingen in den Tagen danach, als ja schon klar war, was passiert war, hatte ich dann aber die Möglichkeit, mit Menschen weit draußen auf dem Land, und zwar in einer Gegend, in der Militär eine ganz große Rolle spielt, eine Gegend, in der die Interkontinentalraketen der USA im Boden sind und man jederzeit, wenn Krieg kommt, damit rechnen muss, dass man sofort beteiligt ist, da mit den Menschen zu sprechen. Und das war hochspannend, deren Haltung zu den Menschen in New York und in Washington, deren Haltung zum Krieg gegen Terrorismus. Und so habe ich über mehrere Tage, bis man wieder fliegen durfte, doch eine Menge beitragen können.
Das war dann ja auch das Ende des amerikanischen Traums von der Unverwundbarkeit. Plötzlich war diese Insel USA in einer Art und Weise beschädigt worden, wie man sich das nicht hat vorstellen können. Wie war es für dich, als du Wochen später in New York die Reste der Türme gesehen hast? Oder in Washington dann auch dieses beschädigte Pentagon?
Ja, das ist, wenn du das so sagst, dann habe ich immer noch Gänsehaut. Allein der Gedanke daran, weil das war so unvorstellbar, dass so etwas passieren konnte. Und es war dann eben doch passiert. Und es hat dieses Land so verändert und es hat die Menschen so verändert und es hat die Stimmung so verändert. Es hat so viel Angst ins Land gebracht bei vielen Menschen. Diese in der Zeit davor, als Bill Clinton Präsident war, war ja noch so eine Stimmung, komm, lass uns was Neues ausprobieren. Das war die große Zeit des Internets und des Experimentierens. Und dann von einem Tag auf den anderen war alles geschlossen und mal das Land wollte sich schützen und Schutz und Angst traten in den Mittelpunkt. Die Stadt, das muss man sich vorstellen, die Stadt Washington veränderte sich von einem Tag auf den anderen. Dort, wo offene Wiesen waren, über die man einfach gehen konnte, waren von einem Tag auf den anderen nur noch Betonblöcke. Und es wurden hohe Zäune errichtet, Absperrungen. Und es war nur noch die Frage, schützen und wie halten wir die anderen draußen? Und das hat sich nicht wirklich verändert. Vielleicht, dass dramatisch ein bisschen zurückgegangen ist, ist in die Normalität übergegangen. Aber dieses Gefühl von Offenheit und alles geht, das ist nie wieder zurückgekommen.
Und dieses Gefühl islamistischer Bedrohung, hat sich das gehalten oder hat sich das auch im Lauf der Jahre oder man muss fast sagen der Jahrzehnte abgeschwächt?
Die Angst vor Terrorismus und die Angst vor terroristischer Bedrohung, die ist geblieben. Das Thema Islamismus ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber Donald Trump hat ja gleich in der ersten Woche, glaube ich, seiner ersten Amtszeit die Einreise für die Bewohner von 5 islamischen Staaten erst einmal verboten. Und er hat mit dieser ja doch immer noch tief sitzenden Angst vor Islamismus gleich gespielt. und hat die gleich angewandt. Also tief drin sitzt das immer noch und in dem Augenblick, in dem irgendwo etwas passiert, kommt das Thema Islamismus natürlich sofort auch wieder hoch.
War im Rückblick 9/11 der Anfang auch vom Ende dieser Vereinigten Staaten im Sinne von wir sind Amerikaner, wir sitzen alle im selben Boot, begann da eine gewisse Spaltung, die bis heute ja dramatische Formen angenommen hat?
Es ist ganz sicher ein Punkt, an dem ein Wendepunkt, an dem sich viel verändert hat, auch in Richtung Spaltung. Das andere, und das würde ich wirklich parallel nehmen und mindestens genauso wichtig, das ist der ökonomische Niedergang des Mittelstands, der Angst vor Abstieg und auch der Verlust von Arbeitsplätzen durch Globalisierung, vor allen Dingen eben auf dem Land, in den kleinen Städten. Dort haben die Menschen die Erfahrung gemacht, dass es immer schlechter für sie wurde. Aber vor allen Dingen ist dann in der großen Wirtschaftskrise 2007, 8, 9 viel passiert. Viele haben ihre Häuser verloren, dann ihre Jobs. Die Jobs haben sie zurückbekommen, verdienen aber heute sehr viel weniger. Und was ganz wichtig ist, sie haben auch ein ganzes Stück dieses uramerikanischen Zukunftsversprechens verloren. Dieses Versprechen, dass die nächste Generation mehr haben wird, dass es ihr besser gehen wird als der davor. Das stimmt nicht mehr. Mhm. Nur noch die Hälfte der Jugendlichen heute verdient mehr als ihre Eltern oder der jungen Erwachsenen verdient mehr als ihre Eltern. Und das alles hat mit dazu beigetragen, dass man sich gelöst hat von einem amerikanischen Mainstream und dass man sich betrogen fühlt von einer Elite. Und diese beiden Dinge, Angst, einmal Angst vor äußerer Bedrohung und Angst vor eigenem persönlichem Abstieg, die beiden sind sicherlich ganz entscheidend für diese Entwicklung der Spaltung.
Du hast in deiner Zeit in den USA, also in diesen zwei Korrespondenten-Turns, ich glaube insgesamt 4 amerikanische Präsidenten erlebt. Zuallererst das Ende der Ära Bill Clinton. Das war noch diese Zuversicht, diese Selbstverständlichkeit, mit der man sich selber sieht und mehr mit der man auf die Welt guckt. Dann gab es den Break mit 9/11 und einem amerikanischen Präsidenten George W. Bush, der ja, glaube ich, wenn ich es richtig sehe und in Erinnerung habe, auch das Land damals, die USA damals gespalten hat.
Ja, und heute denken ganz viele zurück und sagen, ach, hätten wir ihn bloß wieder.
Echt?
Denn es war natürlich während der Ära Trump vor allen Dingen, als man sagte, was für ein vernünftiger Präsident. Aber was das, gehen wir mal nur zurück auf diese Zeit. Natürlich hat man vor allen Dingen hier in Europa George W. Bush als jemanden erlebt, der das Land ein Stück spaltet und der weniger Coolness beispielsweise hineingebracht hat wie ein Bill Clinton. Aber wenn man sich die Zahlen auch im Rückblick anschaut, dann hat es nur ganz, ganz selten eine Zeit gegeben, in der ein Präsident so hohe Zustimmungsraten quer über alle Parteien hinweg hatte wie George W. Bush nach dem 11. September. Und er ist mit großer Mehrheit, und zwar mit einer der größten Mehrheiten in der Geschichte der USA, wiedergewählt worden für eine zweite Amtszeit. Ja, er war umstritten, er ist vor allen Dingen von der amerikanischen Linken immer angegriffen worden und er ist in Europa als der Präsident, den man nicht wollte, nach dieser Ära Clinton immer abgelehnt worden. Aber im Land hat er nach dem 11. September unglaublich viel Zustimmung bekommen. Das änderte sich dann ein bisschen mit der Auseinandersetzung um den Irakkrieg. Ja. Und der Irakkrieg hat auch im Land sehr viele Kontroversen ausgelöst. Da gab es eben einen Teil, die dafür und die dagegen waren. Und zwar bis hin zu so Dingen, dass man Franzosen oder Deutsche in den USA nicht mehr akzeptiert hat. Das war dieser Zeit der Freedom Fries. Man nannte sie nicht mehr French Fries, sondern Freedom Fries. Oder ich kann mich erinnern, dass mein Sohn, der war damals der war ein junger Teenager und nicht mehr auf den Basketballplatz durfte, weil man gesagt hat, ihr unterstützt uns nicht im Irakkrieg, dann dürft ihr hier auch nicht spielen. Also solche Dinge hat es da gegeben, etwas sehr Untypisches eigentlich in der Auseinandersetzung, aber das hat es dann dort damals gegeben, sehr viel Aufregung.
Das war das damalige Nein des Bundeskanzlers Schröders zum Irakkrieg. George W. Bush hat ja noch einen zweiten Krieg begonnen, der ja auch desaströs geendet hat. Das war der Krieg in Afghanistan. Wie gucken die Amerikaner heute darauf? Also zwei Kriege im Irak, in Afghanistan, die beide unfassbar viel Menschenleben gefordert haben, unfassbar teuer waren und faktisch nichts gebracht haben und wenn, dann Dinge eher zum Schlechteren gebracht haben.
Der Afghanistan-Krieg war damals unumstritten. Das muss man immer wieder, wenn man zurückblickt, dann auch sagen, weil das war die unmittelbare Reaktion auf den 11. September und das passierte noch im selben Jahr. Dann hat man ihn jahrelang nicht wirklich wahrgenommen. Es waren diese furchtbaren Zahlen und die fanden in den Nachrichten statt, aber man hat ihn nicht mehr wirklich wahrgenommen. Erst wieder mit seinem Ende. Und zwar diesem ganz furchtbar chaotischen Abzug der amerikanischen Truppen, aber auch dann der alliierten Truppen, die ja gar nicht, zum Teil nicht wussten, dass die Amerikaner so schnell plötzlich gehen würden. Und ich bin sehr sicher, dieses Erlebnis und diese Erfahrung des Abzugs aus Afghanistan, das werden wir ganz häufig jetzt im anstehenden Wahlkampf immer wieder hören, von Seiten des Donald Trump-Lagers, die dann Joe Biden vorwerfen werden, dass die Taliban wieder da sind, dass er dafür verantwortlich ist, dass die USA hier einen schmählichen Abzug haben hinlegen müssen und dass Joe Biden ein echtes Sicherheitsrisiko für die USA sei. Dabei wird dann vergessen, dass dieser Abzug in den Anfängen von Donald Trumps Leuten ausgehandelt wurde. Aber das spielt dann keine Rolle. Das geht alles nach Hause mit Joe Biden und wird mit Sicherheit im Wahlkampf wieder hochkommen.
Du hast dann in deinem zweiten Korrespondententurn in Washington Trump erlebt, auch diesen Erweckungsmessias, wie du ihn beschrieben hast, bei den diversen Veranstaltungen. Dieser Joe Biden ist ja ein gänzlich anderer Typ. Welchen Eindruck hattest du von ihm, als du ihn bei irgendwelchen Gelegenheiten erlebt und gesehen hast?
Na, Joe Biden ist im Grunde die Verkörperung dessen, was man einen international denkenden Politiker nennt. Das ist ein Politiker der alten Schule, verlässlich in seiner Ideologie, verlässlich in dem, was er sagt und tut. Man stimmt nicht mit ihm überein in all den Punkten, aber er ist einer, wie man ihn sich vorstellt, ganz anders eben als ein Donald Trump, der dann eher erratisch ist und auch einfach mal poltert. So habe ich auch Joe Biden erlebt. Das ist jemand, der Strippen zieht in Washington wie kein anderer. Das ist jemand, bei dem man merkt, dass er 40 Jahre Kongresserfahrung hat und dass er weiß, wie es geht. Der hat in diesen 3 Jahren Amtszeit Dinge durchgebracht, von denen niemand geglaubt hat, dass er sie durchbringen würde. Dazu gehört beispielsweise das Infrastrukturgesetz, das sehr, sehr wichtig ist. Er hat es geschafft, dass ein kleiner Teil derjenigen, die von diesen hohen Studienschulden erdrückt werden, dass sie Schuldenerlass bekommen, ist nur ein kleiner Teil. Das war kein voller Erfolg. Aber vor allen Dingen ein Gesetz, das ein Anti-Inflationsgesetz genannt wird, das aber in Wirklichkeit eines ist für Sozialprogramme, aber vor allen Dingen auch für ein Gesetz für die Energietransformation hin zu klimafreundlicher Energiegewinnung. Niemand hatte damit gerechnet, dass er das durchbekommen würde und das ist ihm gelungen.
Es gibt einen Präsidenten, den du vor Ort in Washington in den USA, glaube ich, nicht erlebt hast. Das war Barack Obama, der Liebling Europas, der Hoffnungsträger, der mit unfassbar vielen Vorschusslorbeeren ins Amt kam und der heute in den USA wie gesehen wird?
Man Man denkt gerne an diese Zeit zurück, vor allen Dingen Demokraten. Bei Republikanern ist das ein bisschen anders. Die sagen, wir haben es überlebt. Und er hat keinen allzu großen Schaden angerichtet. Aber es war vor allen Dingen diese Jugendlichkeit, die viele fasziniert hat und mit von der man gerne mehr gehabt hätte. Und von der auch viele gehofft haben, dass sie sich dann fortsetzen würde mit jemand anderem. Aber das ist eben nicht passiert. Aber er hat eben auch gleichzeitig sehr, sehr viele Menschen damals enttäuscht. Und zwar deshalb, weil er die Projektionsfläche für so ziemlich jede Hoffnung dieser Welt war. Jeder hat seine eigenen Hoffnungen auf ihn projiziert und es, selbst wenn er der Messias gewesen wäre, hätte er das nicht alles erfüllen können. Und insofern ist tatsächlich da vieles enttäuscht worden. Er hat aber auch Pech gehabt.
Inwiefern?
Unmittelbar nach seinem Amtseintritt kam die große Finanzkrise. Und er musste erst einmal Unternehmen retten. Er musste Arbeitsplätze retten. Die Wirtschaft ging runter, der Aktienmarkt ging runter. Und alles das, was er sich vorgenommen hatte an großen Dingen, an echten Reformen, musste hinten anstellen. Und so kam er dann viel zu spät an sein großes Leib- und Magenthema, wenn man so will, Reform der Krankenkassen. Etwas, was sehr, sehr wichtig war. Und noch immer ist, für einen großen Teil der amerikanischen Bevölkerung. Davon ist nur wenig übrig geblieben. Und er hat gekämpft und in seiner zweiten Amtszeit hatte er eine Mehrheit, hatte er Mehrheitsverhältnisse im Kongress, die ihm das Regieren praktisch unmöglich gemacht haben.
Und was bleibt noch von ihm in Erinnerung? Das Bild einer gewissen Zögerlichkeit. Also wenn wir beispielsweise dran denken, arabischer Frühling, wie sich die USA verhalten haben, auch Richtung Syrien oder später. Es gab dann Massendemonstrationen im Iran mit Frauen und Männern, die sich amerikanische Unterstützung gewünscht haben und erhofft haben, die da nicht gekommen ist.
Ja, das ist etwas, was auch in Erinnerung bleibt, aber auch das ist natürlich umstritten, je nachdem, welche Seite man fragt. Wäre es richtig gewesen, sich dort stärker zu engagieren, in Syrien einmal überschrittene rote Linien dann auch zu bestrafen, beispielsweise Dinge, die er eben nicht gemacht hat. Andere sagen, er hat auf diese Art und Weise möglicherweise das Leben von vielen Menschen gerettet, dadurch, dass er sich da nicht engagiert hat. Das ist also da an der Stelle durchaus umstritten. Innenpolitisch, muss man sagen, konnte er sich auf einen sehr, sehr stark verlassen und dem verdankt er eigentlich die Erfolge, die er am Ende hatte und das ist Joe Biden. Der war sein Vizepräsident und der hat eben diesem doch ja eigentlich sehr unerfahrenen Barack Obama, der ja gerade mal 4 Jahre Senator war, überall geholfen. Der hat ihm überall die Türen geöffnet, hat ihm die Strippen gezogen, die man ziehen muss, so dass er das, was er erreicht hat, am Ende auch erreichen konnte.
Dann gibt's noch eine Formulierung von ihm, die möglicherweise sehr viel später Folgen gehabt hat. Er hat Russland mal eine Regionalmacht genannt. Und hat, wenn ich mich richtig erinnere, auch diesem Wladimir Putin gegenüber eine gewisse Form von Überheblichkeit, vielleicht sogar Verachtung entgegengebracht.
Ja, und das stellt sich im Nachhinein natürlich als ein Fehler heraus. Sowas sollte man nicht tun in der Politik, auch wenn man es denkt. Und ganz objektiv war ja Russland eine Regionalmacht.
Damals,
also es ist militärisch stark, aber wirtschaftlich ist Russland kleiner als Italien. Und es gibt Bundesstaaten in den USA, die wirtschaftlich stärker sind als Russland. Die Bedeutung war kleiner, aber womit man eben nicht gerechnet hat, war die Entschiedenheit, mit der ein Wladimir Putin seine militärische Macht, so er sie hat, dann auch einsetzt. Das hat er falsch eingeschätzt. Aber so sowas passiert, wenn man überheblich wird und das dann auch noch sagt. Und sowas passiert, er hat es auch gegenüber anderen immer mal wieder so fallen gelassen. Ein allerbestes Beispiel dafür, was diese Überheblichkeit angeht, ist Donald Trump. Die Tatsache, dass Donald Trump Präsident wurde und sich überhaupt da um dieses Präsidentenamt bemüht, kann man haargenau auf einen einzigen Tag zurückführen. Und das war die Versammlung der Korrespondenten des Weißen Hauses. Die haben immer einen Ball, einmal im Jahr. Und der Präsident hält dort eine launige Rede. Und das hat Barack Obama getan. Und in dieser Rede hat er Donald Trump in Grund und Boden lächerlich gemacht. Mhm. Und alle haben gelacht, nur einer nicht, Donald Trump. Und unmittelbar danach hat er beschlossen, Präsident zu werden und diesen Barack Obama zu schlagen. Und dem hat er bis heute nicht verziehen.
Was passiert, wenn Biden jetzt doch in den nächsten Wochen und Monaten ausfällt? Erscheint dann, wie schon mal gesehen, die Hoffnungsträgerin Michelle Obama am Horizont und lässt sich in die Pflicht nehmen? Ausgeschlossen?
Nein. Ausgeschlossen. Total ausgeschlossen. Also sie hat es mehrfach gesagt, ihre Berater haben es gesagt, ihr Sprecher hat es nochmal offiziell und schriftlich und fürs Protokoll jetzt gesagt, das wird nicht passieren. Das ist einfach so ein Wunsch, der Vater des Gedankens ist, der mit den Obamas nichts zu tun hat. Nein, die Demokraten haben natürlich einen Plan B, wobei man nicht weiß, wenn es dazu kommt, ob dann nicht dann noch jemand von auftritt und es zu einem innerparteilichen Machtkampf kommt. Zwei Namen werden da derzeit genannt, die so im Hintergrund sind. Das eine ist Gavin Newsom, das ist der Gouverneur von Kalifornien, der sicherlich die Erfahrung und das Standing mitbringt, um Präsident werden zu können. Und Gleiches gilt für Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan. Auch die bringt die Erfahrung und das Standing mit, um dieses Amt auszufüllen. Und man geht davon aus, dass die beiden, in welcher Konstellation dann auch immer, wer Erster und Zweiter dann wird, dass die dann einspringen könnten und dass der Wahlkongress der Partei im August dann einen von den beiden oder die beiden wählen würden. Rechtlich ist das überhaupt kein Problem. Dieser Vorwahlkampf, der da stattfindet, ist reine Tradition. Es gibt überhaupt kein Gesetz, das irgendwie festlegen würde. Das kann der Parteitag tun und würde es auch tun.
Am 5. November wird gewählt. Was kann an Unwägbarem bis dahin noch passieren? Was denkst du?
Naja, eines hast du eben schon genannt, nämlich dass entweder Joe Biden oder aber auch Donald Trump gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist, dieses Amt auszuführen und in den Wahlkampf zu gehen. Das würde alles verändern. Was noch passieren kann, ist, dass Donald Trump eben verurteilt wird und selbst wenn er in Berufung geht, könnte das dazu führen, dass er Unterstützung in der eigenen Partei verliert. Das ist eine der Möglichkeiten und es gibt auch Gerüchte, dass es am Ende des Tages einen Deal geben wird, dass beide auf die Kandidatur verzichten werden, weil sie zu viel zu verlieren haben und man da Wege findet, beispielsweise durch eine Begnadigung Donald Trumps durch Joe Biden. Das ist sehr weit entfernt und ist eines der gern erzählten Gerüchte, die mit großer Wahrscheinlichkeit genauso wenig Basis haben wie das mit Michelle Obama.
Angenommen, Donald Trump wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Wird er aus der NATO austreten?
Ich glaube nicht unmittelbar, aber er wird sehr viel Druck auf die NATO-Partner ausüben. Noch mehr, als er es damals schon getan hat. Noch mehr, als Joe Biden es jetzt schon tut. Weil eines ist klar, die USA werden und müssen sich viel, viel stärker, als sie es derzeit tun, auf China und den pazifischen Raum konzentrieren. Die Zeit, dass es nur noch eine Supermacht auf der Erde gibt, die geht zu Ende. China ist der große Konkurrent, militärisch, technisch, wissenschaftlich, wirtschaftlich. Darauf wird man sich konzentrieren und dafür braucht man den Rücken frei und das müssen die Europäer tun. Da wird ganz, ganz viel auf uns zukommen, aber da bin ich fest davon überzeugt, bei einem Donald Trump, genauso wie bei einem Joe Biden, nur dass Joe Biden vielleicht ein bisschen netter wäre in der Art, wie er es uns sagt.
Wird Donald Trump die Ukraine aufgeben?
Schwer zu sagen. An sich ist die Ukraine strategisch viel zu wichtig für die USA. Denn wenn die Ukraine ganz verloren ginge an Russland, käme zum einen Russland näher und zum anderen aber hätten die USA diesen wichtigen Stützpunkt, den sie jetzt haben, die sind da sehr, sehr engagiert in den USA, nicht mehr zur Verfügung und würden weiter von Russland wegrücken. Insofern glaube ich nicht, dass man das leichtfertig aufgeben wird.
Wie wird sich, wenn Donald Trump es wird, wie wird sich Donald Trump gegenüber Netanyahu und Israel verhalten? Auch unter der Prämisse, dass Netanyahu bis dahin noch israelischer Ministerpräsident ist?
Auch das ist sehr schwer einzuschätzen. Er steht auf Seiten der Israels. Das macht er immer wieder deutlich. Aber ich glaube, dass er auch einer sein wird, der Druck auf Israel ausüben wird. Er wird vielleicht eines noch besser können, als Joe Biden das jetzt kann, nämlich die anderen arabischen Staaten in die Pflicht nehmen. Das hat er in seiner ersten Amtszeit getan und das gehört eigentlich auch zu den Erfolgen, die viel zu wenig wertgeschätzt werden, nämlich diese Abraham Accords, die das Zusammenbringen der arabischen Staaten mit Israel. Da ist schon ein großer Fortschritt passiert und möglicherweise könnte ihm das gelingen, selbst in dieser verfahrenen Situation mit Hilfe der arabischen Staaten voranzukommen.
Eine Frage habe ich noch. Gibt es irgendwas, was dir in diesen dramatischen und aufgewühlten und schwierigen Zeiten Hoffnung macht?
Ach, ich gebe da nie die Hoffnung auf, wirklich nicht. Und ich glaube auch, dass es als Journalist schlecht wäre, mit dieser Kategorie die Dinge zu betrachten. Ein bisschen sind wir wie Ärzte und Krankenschwestern, man darf die Dinge nicht so sehr an sich rankommen lassen. Das eine ist professionelles Umgehen damit, distanziertes Beobachten und Analysieren. Und wenn man es zu sehr an sich rankommen lässt, dann verliert man den Zugriff, dann verliert man auch die Fähigkeit, wirklich professionell zu arbeiten. Und das gehört zu meinen Prinzipien, das, worüber ich berichte, nicht zu sehr an mich rankommen zu lassen, allenfalls dann irgendwann mal später, wenn ich gerade nicht mehr dienstlich unterwegs bin.
Das war dein Wort zum Sonntag. Ich danke dir für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke dir.
Ciao, mach's gut.
Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Wolfgang Heim. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Christian Pfeiffer.
Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.